Heute zu Gast der Gründer von Ableton und iDo, Bernd Roggendorf.
Das Maß, in dem das auf der Welt stattfindet, also dass wir, dass ich 50 Leute haben, die so viel Vermögen haben wie die ärmste Hälfte der Welt, das macht keinen Sinn. Ich will nicht sterben, ohne es nicht versucht zu haben, da irgendwas dran zu ändern.
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Jeder, der in irgendeiner Form Musik produziert, kennt Ableton. Und jeder, der es nicht tut, vielleicht nicht unbedingt. Deswegen ganz kurz vorab, wir haben es im Podcast diskutiert. Der Bernd wusste gar nicht so ganz genau, wie viel Umsatz und Ergebnis seine Firma macht. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Also wir reden hier von einem 8-stelligen Ergebnis und einem Umsatz im Bereich von so 60, 70 Millionen. Das Ganze ist ihm eigentlich relativ egal. Er hat, wie er sagt, damit so gut Geld verdient, dass er sich jetzt einem neuen Projekt zuwendet, das heißt iDo. Und wir haben beide Geschichten verknüpft hier im Podcast. Also erstmal, wie baut man eine Musikproduktionssoftware auf, die weltweit unter Musikern eine Love-Brand ist und die sich selbst so gut trägt, die auch mit seinem Partner und einem weiteren Kollegen gemeinsam gehört, um dann die Zeit zu haben, wirklich signifikant at-scale die Welt zu verbessern. Wie kam es dazu? Ein sehr verrücktes Leben. Es inkludiert einen Aufenthalt im Slum in Afrika, eine schwere Erkrankung und jetzt vielleicht die Chance, ein Unicorn zu bauen, in das schon die Bill und Melinda Gates Stiftung, UNICEF und andere investiert haben, das halt die Bildung weltweit revolutionieren will. Ein ehemaliger Rocket Manager spielt auch noch eine Rolle. Es ist wahnsinnig viel drin in dem Podcast. Inspiration und einfach ein Zeichen, was man bewegen kann, wie die Zeiten heute sind. Direkt rein ins Gespräch mit Bernd Roggendorf. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Heute eine Folge, die mir vermittelt wurde von einem ganz alten Freund, der mittlerweile bei uns den Bereich OMR-Reviews leitet und mir irgendwann erzählte, ich kenne jemanden, der hat Ableton mitgegründet. Und da dachte ich mir, krass, Ableton, das sagte mir lange nichts, bis ich verstanden habe, das ist das Apple für Musiker. Das ist eine der absoluten Love-Brands für Musiker. Also alle, die hier zuhören und Ableton nicht kennen, ihr könnt Musik nicht lieben, denn wenn man Musik mag, dann kennt man Ableton. So wurde es mir erklärt. Und was es genau ist, wie groß es geworden ist, was er heute macht, Stichwort, wie er sich selbst neu erfunden hat nach Ableton, für sich eine wahnsinnige Geschichte. Zu Gast ist Bernd Roggendorf. Moin Bernd.
Moin.
Jetzt habe ich ja ganz schön weit ausgeholt mit irgendwie dem Apple für Musik, aber das ist ein fairer Vergleich. Kann man das so stehen lassen?
Naja, innerhalb der Musikindustrie, glaube ich, versuchen wir schon so ein bisschen was in die Richtung zu machen. Ne? Also ein Produkt, was einfach sich total auf den User fokussiert und ein extrem gutes Produktdesign liefert.
Und am Ende ist es eine Software, mit der man Musik machen kann, also für DJs, für Producer jeglicher Art. Mhm.
Damit haben wir angefangen. Und inzwischen gibt es auch ganz viel Hardware dabei und so weiter. Also es ist ein breiteres und eine Plugin-Schnittstelle, also wo man einfach, das ist ein ganzes Ökosystem da drum auch.
Okay, und es ist eine Firma, wir reden von ungefähr 500 Mitarbeitern, die in Berlin sitzt, aber weltweit sozusagen im Einsatz ist.
Genau.
Und du hast das gegründet mit einem Partner zusammen 1999?
Mhm, ganz genau, mit Gerhard Behls.
Genau. Und wie kam das? Also ist jetzt schon eine Weile her. Wo kamst du her? Wie kamst du zur Gründung?
Ich habe vorher in Hamburg gelebt und da Informatik studiert und habe halt ganz viel programmiert und wusste so von der technischen Seite her die ganzen Sachen. Habe aber Freunden immer über die Schultern geguckt, die Musik gemacht haben und dachte mir so, das geht besser. Und dann habe ich so meine Ideen entwickelt und habe dann geguckt quasi, was das war damals noch eine Zeit, wo noch was jetzt in Richtung Musikstudio, was heute quasi alles findet, das im Rechner statt. Das war damals noch überhaupt nicht so, weil einfach die Rechenleistung noch gar nicht da war. Und es gab aber so ein paar Firmen weltweit, die da sehr weit vorne waren. Die eine war in Amerika, da kam ich gerade her. Die andere war in Schweden, da war es mir zu kalt. Und die dritte war in Berlin. Und dann bin ich mehr, schon fast, es war auch das beste Produkt, aber es war schon, also es war, hat auch viel mit dem Ort zu tun. Da habe ich mit den Jungs geredet. Und das waren damals zwei Leute, das ist halt Native Instruments gewesen. Und dann, das ist jetzt auch ein mit einer von den ganz großen Playern in dem Markt.
Wem gehört Native Instruments heute?
Also das ist jetzt, inzwischen ist es jetzt gerade verkauft worden. Ich frage mich nicht, wem das gehört. Also es ist jetzt, aber also so einer großen Investmentfirma. Und okay. Der Geschäftsführer, der da lange war, das ist ein alter Freund, der ist aber inzwischen auch raus. Also wir sind beide raus im Prinzip aus dem operativen Geschäft.
Aber du hast das damals also mit angeschoben, Native Instruments, warst dann früh dabei und hast dann immer entschieden, okay, aber eigentlich möchte ich es doch ganz alleine machen.
Ja, und ich wollte ein bisschen anders, einen anderen Fokus haben. Also so denn, und irgendwie habe ich nicht so ganz geglaubt daran, wie es so aufgesetzt war. Gott sei Dank ist es erfolgreich dann auch geworden. Aber ich habe dann Gerhard kennengelernt und wir haben einfach irgendwie gemerkt, da ist eine gleiche Denke. Wir wollten das Gleiche und das hat sich so natürlich angefühlt. Ich habe auch immer, wenn er geredet hat, habe ich gedacht, der sagt, was ich denke.
Dein Partner heißt es.
Genau. Mhm.
Und war das damals als Business gemeint oder war das am Anfang ein Hobby oder wie?
Nee, das war ganz klar als Business. Also ich wollte damit, was so ganz blöde, auch reich werden. Also einfach meinen Lebensunterhalt damit entspannt leben können. Aber der Antrieb war nicht Geld, sondern ganz klar geile Produkte machen.
Und das Geschäftsmodell ist, ihr stellt eine Software zur Verfügung, die man sozusagen kaufen kann. Damals wahrscheinlich irgendwie, jetzt heute ist es nämlich an in der Cloud, damals war das wahrscheinlich irgendwie, man musste sich dann irgendwie eine CD kaufen oder so. Mhm. Und dann konnte man da dann Sounds produzieren.
Genau.
Okay.
Und das ist halt der Unterschied, wieso wir überhaupt es geschafft haben, in ja einen total etablierten Markt reinzugehen. Also als ich damals angefangen habe, haben ganz viele Leute um mich herum mir gesagt, wie kannst du in diesen Markt reingehen, weil der ist doch gesettelt. Also der ist einfach, da sind die Früchte verteilt und so weiter. Da kann man doch gar nichts mehr machen. Das war aber eben gerade an diesem Umbruch, wo halt so die Rechner so schnell wurden, dass immer mehr Rechenleistung in die Rechner rein, also immer mehr Rechnungen in den Rechner reingehen konnten. Das heißt, die ganzen Effektgeräte wurden immer digital, also wurden immer virtueller und dann die ganzen Klangerzeuger wurden irgendwann, das ging halt immer weiter los. Und das heißt, es war klar, das wird alles nachher ins Studio, in die Software reingehen. Das gesamte Studio wird nachher Software sein. Und das heißt eigentlich, dass am Ende der Musiker derjenige ist, der mit der Software arbeitet. Und die Software, die es damals gab, Pro Tools, Cubase, Logic und so weiter, die war halt viel stärker von dem geprägt von, das ist eine Studio-Software, wo ein Techniker dran setzt. Und wir sind halt von Anfang an, haben gesagt, der User ist der Musiker und der sitzt, der will kreativ arbeiten und der muss im Flow sein. Der will seine Kreativität irgendwie rausgerissen wird, nur durch ein ganz kurzes Mal, dann ist die Idee weg und dann ist alles, ist die ganze Kreativität kaputt. Und deswegen, das ist so wichtig, den die ganze Zeit im Flow zu halten und an einer, und da, das war immer unsere Maxime. Wir müssen einfach den User so dermaßen unterstützen beim Musikmachen und man muss sich halt immer vergegenwärtigen, normales Instrument ist halt, wenn man jetzt eine Geige nimmt oder ein Klavier oder was immer, Entschuldigung, das ist über Jahrhunderte optimiert worden und perfektioniert worden und um halt im Prinzip mit dem Musiker zu verschmelzen. Das ist ja ein total inniges Verhältnis von dem Instrument zu einem Musiker. Und wenn jetzt ein Musiker mit einem Computer Musik macht, dann will er eigentlich genau dasselbe. Und er kriegt eine Maus in die Hand gegeben und eine Tastatur. Das ist eigentlich schon eine totale Verkrüppelung. Und das heißt, du willst, und dann, das ist also quasi schon unter diesen schrecklichen Bedingungen müssen wir das Beste rausholen, was nur irgendwie geht, um überhaupt nur in die Richtung zu kommen von dem, was eigentlich ein Musiker mit einem klassischen Instrument erlebt.
Und hattet ihr damals Investoren, um das hochzuziehen? Oder habt ihr jetzt, also ihr habt richtig so dann damals
Venture Capital reingeholt und haben aber es Gott sei Dank geschafft, nach ein paar Jahren die wieder rauszukaufen, also eher so ein Management-Buyout zu machen, also über befreundete Investoren, die wir dann mit reingenommen haben. Und irgendwann haben wir es tatsächlich geschafft, sie auch wieder loszuwerden und deswegen ist die Firma halt heute auch unabhängig.
Aha. Und was kostet der, oder was kostet heute so ein Seed oder so ein Produkt? Also wenn man sich heute bei euch jetzt irgendwie da so eine
als
Software,
User?
Was, ja, genau. Ja.
Denn das ist so einige Hunderte bis einige Tausende kannst du ausgeben.
Einmalig oder als Abo
im
mittlerweile?
Im Prinzip eigentlich einmalig, aber du kannst natürlich auch, also da kommen dann immer wieder Software-Updates dabei und immer weitere Erweiterungen und so weiter. Wie gesagt, das ist ein großes Ökosystem mit Hardware dabei und so weiter.
Aber Haupterlösstrom sind dann am Ende Nutzer, die dafür bezahlen. Also ich meine, es gibt ja keine Werbung oder so, ne?
Ja, natürlich. Das sind alles, also das sind auch, also alles Musiker und da gibt es eine ganze Menge von. Da gibt es ja ein paar Millionen von auf der Welt.
Genau, wie viele Nutzer gibt es denn mittlerweile von Ableton weltweit?
Also es ist immer so schwer, weil wenn du jetzt, hängt immer sehr davon ab, auf was du guckst, wenn du jetzt die Profi-Version sozusagen, die teuersten Produkte davon gibst, dann sind es ein paar hunderttausend. Wenn du aber guckst quasi, was dann so Light-Versionen benutzt werden, die halt mit Hardware dann mitkommen, dann sind es viele Millionen. Also so, weiß nicht, wo das sind, 10 Millionen, 15 Millionen, sowas.
Menschen, die eure Software nutzen?
Ja, also oder mal genutzt haben oder so. Also das sind schon viele, ne?
Also ihr guckt jetzt nicht so auf Monthly Actives oder sowas, wie bei so einer App, sondern ihr guckt da einfach irgendwie...
Ja, das sind halt auch, das ist halt, also was mit Hardware dabei kommt, das ist halt auch einfach, da werden halt einfach dann so, die werden, wie viel die dann unsere Software benutzen, das ist dann auch nicht mehr viel. Ne, die gucken vielleicht mal die Software da rein, aber die kaufen eigentlich eine Hardware.
Was für Hardware gibt's da?
So Audio-Interfaces oder Kopfhörer oder, ne, also das ist so der im Consumer-Bereich und dann natürlich für die Profis gibt es dann auch, was ich, alles an Hardware-Boxen, mit denen man Musik machen kann, also Instrument, also Eingabegeräte, um Musik zu machen und so. Oder direkte fertige Produkte, die komplett alles enthalten, wo wir dann die das zusammenarbeiten mit den Produkten.
Wie groß ist denn die Firma heute nach Umsatz?
Oh, frag mich nicht, ehrlich gesagt. Ich irgendwas in den, also noch keine 100 Millionen, irgendwas darunter.
Also jetzt aber auch keine 30, sondern wahrscheinlich.
Ja, irgendwas dazwischen. Ich weiß es aber, also ich weiß es ehrlich nicht genau.
Aber du bist Aufsichtsrat?
Ich bin Aufsichtsrat, aber ja, wenn das jetzt meine Aufgabe ist, dann habe ich die verfehlt.
Okay, aber es ist durchaus transparent. Also ihr würdet es sagen. Also es ist wirklich jetzt keine Koketterie. Manchmal sagen auch Leute, ich weiß es nicht, aber wir wollen es einfach in Wahrheit nicht sagen. Bei dir kann ich es gar nicht zuordnen. Weißt du es wirklich nicht? Oder?
Ich weiß es wirklich nicht.
Warte, dann mache ich jetzt mal hier kurz live googeln, ob man irgendwas bitte mal gestehen hat.
Ich würde vermuten, du findest es nicht. Ich weiß nicht, weil wir einfach so wenig über solche Sachen reden. Aber
das Internet weiß viele. Warte mal. Also hier. Gut, das ist 2015. Damals waren es 33 Millionen, 2015. Da waren es auch nur 200 Leute. Also wenn ich mir überlege, das wird wahrscheinlich jetzt dann eher so im Bereich 60, 70 Millionen.
Ja, also das würde ich vermuten. Aber wie gesagt, wenn jetzt dann der CFO anruft und sagt, hey, das waren doch nur 50 Millionen oder wir sind doch schon bei 80 Millionen, dann würde es mich auch nicht wundern.
Ja. Okay, und wie seid ihr so groß geworden? Also wie groß ist er jetzt ja mal dahingestellt, aber es ist ja schon einfach... Eine Firma, die jetzt heute sehr viel Geld wert wäre, kann man sich ja leicht überlegen. Ihr seid irgendwie profitabel, dann nehme ich an. Ihr habt keine Investoren mehr.
Ja.
Ihr macht jetzt, sagen wir mal, irgendwie 50, 60 Millionen Umsatz. Du weißt doch nicht mehr so ganz genau, in so einer Mischung aus Abo-Modell oder Hardware-Verkauf, Software-Verkauf. Also jedenfalls ganz attraktiv. Wir reden von einem Unternehmen, das wahrscheinlich mal mindestens eine halbe Milliarde oder noch mehr wert wäre. Wahrscheinlich. Ja. Also, wie ist man hingekommen?
Auf den Naja, das ist also Stück für Stück, ein Schritt nach dem anderen. Und wir haben halt immer angefangen mit dem Produkt. Wir wollten einfach immer tolle Produkte machen für den User. Und da wird es ist halt, da kommt auch im Zweifelsfall auch sehr viel Glück dazu, weil wir einfach an einem Zeitpunkt das gemacht haben, wo es halt so eine Zeitenwende in der Musikproduktion gab, ne, wo einfach das alles in den Rechner gewandert ist. Und da gab es die Möglichkeit, im Prinzip neue Produkte zu lancieren, die ein bisschen anders funktionieren und sich dann durchsetzen am Markt. Und da haben wir einfach Glück.
Aber habt ihr mal Geld ausgegeben für Marketing und Anzeigen geschaltet oder sowas?
Ein bisschen, aber ganz, ganz wenig. Also ich weiß noch, Gerhard hat ganz am Anfang immer gesagt, so den Marketing oder Werbung ist Gift, so das ist, schadet uns, ne? Also das, weil es halt, ich glaube auch immer so ein bisschen, weil alle Leute, also gerade so die Musiker natürlich auch, das sind halt auch alles so sehr individuelle Leute, die Unabhängigkeit lieben und so weiter, und wo halt auch viel, ganz schnell so ein Gedanke ist, Werbung ist immer, da will mich jemand manipulieren. Und wir haben immer gesagt, wir wollen es nicht. Wir wollen die Leute nicht manipulieren, sondern wir wollen geile Produkte machen, die werden sich am Markt durchsetzen, und das geht auch ohne. Also so, und das haben wir lange gemacht. Wir machen jetzt auch, ist jetzt nicht so, dass jetzt das Ableton keine Werbung mehr macht, aber es ist überschaubar.
Ich gucke mal auch hier wieder direkt live nach, ob jetzt irgendwie, wenn man googelt nach Musik, was soll ich denn da sagen?
Was hast du da für Quellen?
Produktion. Die Fragen, die mir jetzt gerade spontan einfallen, die habe ich nicht vorbereitet. Musikproduktion, Software. Da gibt es irgendwie Magix, ILS, also Netz, ne? Also Praxis, es gibt keine, auf das Keywords, also auf das Keyword gibt es zumindest keine Anzeigen von euch. Aber ihr schaltet schon Werbung, also in einem gewissen kleineren Rahmen. Ansonsten ist das der Rest dann Word of Mouth.
Ja.
Also, ja. Habt ihr das mal gemessen, so wie jetzt Word of Mouth irgendwie sich verteilt, oder habt ihr das einfach wirklich komplett laufen lassen und einfach nur am Produkt rumgewerkelt?
Das ist natürlich jetzt auch, das ist jetzt fies dem Marketing. Wir haben natürlich Marketingleute gegenüber, ne? Und die machen ja einen wichtigen Job da. Und das ist auch erfolgreich, was die da machen. Also deswegen, es ist nur nicht meine Domäne. Ne? Deswegen kann ich da auch jetzt gar nicht so viel drüber sagen, aber es war auf jeden Fall immer, wir haben immer gesagt, das darf nicht dominieren, sondern wir müssen einfach, das Herz wird immer Produkt sein. Und es wird immer der User sein, den wir glücklich machen wollen. Und
gab es nämlich Wachstumssprünge, wo du gemerkt hast, okay, jetzt geht's los? Weil ich meine, ich stelle mir vor, ihr sitzt dann da, habt das entwickelt oder teilentwickelt und meine erste Version, und dann will man ja irgendwie Kunden oder irgendwie Leute, die es nutzen. Also wahrscheinlich Freunde und Umfeld, Musiker, sagst du, kennst du eh, dann hast du in der Szene gelebt, hast du es da verteilt, nehme ich an. Aber irgendwie muss es ja mal einen Sprung gegeben haben, weil jetzt, sagen wir mal, ein paar Millionen kommen ja nicht von heute auf morgen.
Nee, aber es gab eben keinen Sprung, sondern es ist, wenn du dir die Kurve anguckst, die ist ziemlich kontinuierlich gewesen. Und denn wir haben 2 Jahre lang das Produkt nur entwickelt, also im stillen Kämmerlein gesessen, ohne irgendwie großartig mit dem Markt Kontakt zu haben.
2,5 Jahre lang?
2 Jahre ungefähr. Und das war damals noch notwendig. Da war die Softwareentwicklung noch ein bisschen anders. Und wir haben selber überhaupt keine Ahnung angefangen. Also ich weiß noch, ich kann mich erinnern, ich habe Softwarekurse gegeben unseren neuen Mitarbeitern, weil ich denen erstmal erklären musste, wie man Software entwickelt, weil das war einfach damals noch nicht so. Das klingt immer so wie, also es ist ja tatsächlich letztes Jahrhundert, aber das war schon noch eine ganz andere Zeit. Also heute macht man Softwareentwicklung ganz anders. Und also wir haben das, nach den 2 Jahren haben wir das dann auf den Markt gebracht, und wir waren dann auf einer Messe und haben das da vorgestellt, in einer internationalen Messe. Und dann haben wir im ersten Monat 90% außerhalb von Deutschlands verkauft. Also das war einfach von Anfang an sofort ganz international globales Business. Und das entwickelt sich dann so langsam, und es waren dann einfach überall auf der Welt immer wieder Musiker, die es gut fanden, die es gekauft haben, die es weitererzählt haben.
Und dann gekauft über Webshop oder wo habt ihr es verkauft? Also
wir haben, glaube ich, so ziemlich von Anfang an einen Webshop gehabt, ja. Und das war aber dann, wir haben am Anfang dann doch schon noch einiges über Distribution gemacht. Das wird jetzt immer stärker.
Also irgendwelche Softwareläden oder sowas.
Genau, ja. Das war damals auch noch, sie sind inzwischen, also das, ganz viel davon ist wirklich pleite inzwischen. Aber damals war das halt schon noch.
Und ja, heute ist es dann, würde man sagen, direct to consumer. Also ihr verkauft direkt an die.
Genau. Das ist der allergrößte Teil inzwischen.
Und ist auch alles jetzt in der Cloud, oder kauft man sich immer noch irgendwelche physischen Sachen?
Nee, das ist immer noch, also im Sinne von, du brauchst keine CD mehr, ne, die du kaufst. Aber erstens haben wir ja eine ganze Menge Hardware inzwischen auch dabei, und die muss natürlich irgendwie auch an den Mann bringen. Und von der Softwareseite her ist es immer noch auf dem Rechner. Also du brauchst halt einfach extrem viel Rechenleistung. Deswegen, du kannst jetzt nicht, also das in der Cloud zu rechnen, glaube ich. Also vielleicht würde auch das gehen, aber tun wir auf jeden Fall nicht.
Und es ist dann aber schon so, auch so ein Login. Also wenn man einmal bei euch dabei ist und die Hardware hat und so, dann stelle ich mir das so vor, dann ist das halt so ein perfektes Modell. So erinnert mich so ein bisschen jetzt an Peloton oder an die Tony-Boxen. So eine Kombination aus Hardware und Software, wo man dann einmal auch drin hooked ist und dann immer wieder nachkauft sozusagen.
Ja, aber ich glaube gar nicht so sehr, dass es, also so den, dass das so ein Modell, also ich glaube, das viel, viel prägendere ist einfach, das ist ein Musiker, der damit arbeitet, der benutzt das ja einfach dann jeden Tag viele, viele Stunden. Und kannst dir einfach vorstellen, das ist einfach so eine Software, die wechselt man nicht. Also das ist auch, tatsächlich haben wir, vielleicht ist es auch ein Grund, warum es da nicht so einen Sprung in der Kurve gab, weil wir auch nicht jetzt viele Alt-User überzeugt haben zu wechseln. Das geht nämlich gar nicht. Das ist unfassbar schwer, das hinzukriegen. Und die meisten User, die wir haben, waren neue User. Es waren junge Leute, die angefangen haben, Musik zu machen. Es können auch ältere gewesen, aber jung im Sinne von wie viele Jahre sie schon Musik machen.
Ne? Sind Sie mit dieser ganzen Elektro-DJ-Welt groß geworden? Also war das aber so glückliches Timing? Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass irgendwie damals auch die ganzen DJs, diese Kunst des DJ-Daseins, die gab es ja in den 90er Jahren, ging es ja los eigentlich, ne? Also mit euch, vorher gab es sowas ja eigentlich nicht. Ja? Und ist das sozusagen dann doch so das Momentum gewesen, die Welle, die ihr mitgesurft seid?
Ja, aber die ganze DJ-Welle ist eigentlich so ein bisschen parallel viel gewesen, weil wir ja nicht direkt ein DJ-Produkt sind. Ne? Weil es ist ja nicht zum, also die Leute, die mit Live auf die Bühne, also unser Produkt heißt Live, ne? Ableton Live, die mit Live da auf die Bühne gegangen sind, das sind ja Leute, die Musik produziert haben. Die haben ihre eigene produzierte Musik dann live aufgetragen. Also der typische Laptop-Musiker. Das war ja früher, das waren ja keine DJs. Ne? Also es ist schon, das ist die elektronische Musikphase, die da ganz wichtig ist. Aber das DJing selber, würde ich immer sagen, das war eigentlich lange Zeit auch parallel.
Aber gibt es denn da so, sagen wir mal, so berühmte Testimonials? Also hat irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Diplo oder irgendwelche DJ-Stars, dann sind die ja auch Ableton-Nutzer oder sowas?
Ja, wie gesagt, eigentlich nicht so sehr die DJs, sondern die großen Musikproduzenten. Das sind dann eher einfach.
Gibt es da irgendwelche, wo du sagst, das sind, die haben mich geholfen?
Frag mich nicht. Also weil es ist natürlich immer die Bands, die dahinter sind, die haben dann, sind immer vorsichtig, was sie damit sagen wollen. Und den, aber wenn du jetzt, was ich, die Top Ten anguckst, da sind eine ganze Menge Leute dabei, die live benutzen.
Wie dynamisch sich Märkte und Möglichkeiten verändern, sieht man aktuell sehr gut im Bereich der Personalberatung und des sogenannten Headhuntings. Da ist nämlich unser Partner Headgate aktiv. Headgate fokussiert sich auf die Suche von Führungskräften für deutsche Familienunternehmen, hat bislang mittlerweile über 2000 Projekte abgewickelt für den Mittelstand, auch für DAX-Konzerne. Meistens geht es um die ersten drei Führungsebenen innerhalb von einer Firma. Und was machen die dann besser? Die erstellen kleine Videos über den Auftraggeber, also über die personalsuchende Firma, schaffen extra Landing-Pages über diese Firma und sorgen dann dafür, dass am Ende tatsächlich sogar Kandidatinnen und Kandidaten, so sagen sie das, richtige Liebesbriefe schreiben an die Firmen, bei denen sie gerne arbeiten möchten. Komplett neue Idee, diese Firma in die Sichtbarkeit zu heben, diese Firma vorzustellen und dann als Arbeitgeber attraktiv zu machen. Dass es sehr gut zu klappen scheint, sieht man auch an der Steigerung der Bewerberzahl um 35%. Wer mehr Informationen haben möchte zu Headgate und ihrem Ansatz, headgate.de/omr und exklusives Angebot für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Wenn ihr über Headgate Leute sucht, dann garantiert Headgate, dass sie mindestens 36 Monate bei euch bleiben. Ansonsten suchen sie kostenlos nach einem Nachfolger. Normalerweise läuft so eine Garantie nur für 24 Monate, dank Headgate und dem OMR-Podcast sogar für 36 Monate. Hilfreich dafür ist der Gutscheincode OMR36 bei Beauftragung bis zum 30.06.2024. Zurück zum Podcast. Okay. Und ab wann war das dann eine profitable Firma? Also wie lange hat es gedauert? Also irgendwann habt ihr ja scheinbar so viel Geld auch damit verdienen können, dass ihr Investoren rauskaufen konntet und so.
Ja, das ging relativ schnell. So, denn wir haben, wann waren wir profitabel? Ich würde mal sagen 2004, also ungefähr nach 5 Jahren, glaube ich, waren wir Cashflow-positiv.
Okay, das ist ja wirklich schnell. Und dann Verteilung, sagtest du gerade auch über Messen und so, ist ja schon dann auch eine Idee, wie man das also ne, an Mann bringen kann, ansonsten D2C. Dann ist es ja auch schon ein Modell, mit dem man, wenn man so groß geworden ist wie heute, durchaus sehr viel Geld verdienen kann. Also wenn man das, kann man ja steuern. Also man gönnt sich immer ein paar Entwickler mehr oder weniger, weil ich es richtig raushöre, gibt es einen großen Kostenpunkt, das sind wahrscheinlich eure Entwickler und Designer und die Menschen, die das Produkt machen. Marketing scheint jetzt nicht so teuer zu sein und es gibt ja sonst kaum Rohstoffe, also
Ja, es ist fies, weil es halt im Prinzip eigentlich nur über Größe. Ne? Also wenn du es schaffst, halt, ob du jetzt 1.000 oder 10.000 oder 100.000 oder 10 Millionen User hast, kostet dich eigentlich nicht großartig mehr. Das heißt, derjenige, der es schafft, einfach einen großen Teil des Marktes zu bekommen, hat einfach viel, viel bessere Ausgangslage. Das ist unfair. Also das ist halt so das klassische
Digital-Business. Es hat dich auch am Ende, kann man glaube ich dann sagen, unabhängig gemacht, die ganzen Jahre jetzt.
Ja, also wir sind jetzt seit vielen, also 2006 haben wir glaube ich die Investoren rausgekauft. Und seitdem haben wir einfach komplette Kontrolle über die Firma und inzwischen gehen
zu
wir
zu zweit halt, oder?
Nee, wir haben noch Jan Bull dazu geholt, einen dritten Kaufmann, weil Gerhard und ich beide, also wir sind beide Informatiker, er ist auch noch Musiker dazu. Also ich bin ja gar kein Musiker, deswegen eigentlich rede ich hier immer über was ich eigentlich gar nicht von Herzen selber bin, ne, sondern eigentlich immer nur von draußen geguckt habe. Was aber, glaube ich, auch ganz okay ist, weil ich halt so die Software-Seite drauf habe. Und und wir drei haben die Firma lange geführt und ich bin 2013 ja wieder rausgegangen.
Operativ, aber du hältst noch deine Anteile und bist noch irgendwie dann...
Genau, wir wollen die Firma ja auch uns, also nicht, wir führen sie gerade über in so ein, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen.
Stiftungsmodell?
Ja, also eine Firma, die sich quasi sich selbst gehört. Verantwortungseigentum. Das war das Stichwort, genau. Mhm. Also da gibt es ja jetzt gerade auch eine große Bewegung, neue Geschäftsformen zu etablieren für, also neben der GmbH und eine Ableitung von der GmbH, ein Modell zu finden, wo halt eine Firma eben sich dem Purpose verschreibt. Also einem ganz bestimmten Purpose und nicht versucht halt eigentlich so als erstes Ziel Profite zu maximieren.
Was wäre euer Purpose?
Kreativität in die Welt zu bringen. Also einfach dabei der Welt zu helfen, dass sie sich kreativ auslebt. Das ist so die Leute, die sich halt jetzt natürlich in dem Fall jetzt vor allen Dingen Musik sich damit beschäftigen, einfach, dass wir so viel Kreativität in der Welt sehen, wie es nur, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil von.
Das heißt, du würdest also deine Anteile jetzt irgendwie ein Drittel oder sowas höre ich jetzt raus, also wenn du drei Gesellschafter seid, dann wird dir ja wahrscheinlich ein Drittel oder so da jetzt gehören. Das soll dann in diese Stiftung rein, das würdest du dann sozusagen verschenken, wenn man so will, an die Stiftung und die würde dann halt die entsprechenden Dividenden oder Jahresüberschüsse einfach irgendwo investieren, wieder zurück in die Firma oder in irgendwelche anderen Kreativitätsprojekte?
Ja, also das ist noch gar nicht ausgemacht, was wir dann genau machen, aber wir haben schon, also was ich spannend daran finde, ist einfach eben das klassische Modell ist halt, du machst ganz erfolgreiches Business und dann nimmst du halt einen Teil von dem Geld und steckst es irgendwo rein. Und ich glaube aber, die Welt braucht eigentlich Businesses, die halt sich den Purpose verschreiben. Also die in ihrer Engine, die sie haben, mit der sie Geld verdienen, einfach die ganze Zeit versuchen, die Welt zu verbessern. Und das ganz klar als erstes Ziel haben und nicht das als erstes Ziel haben, ich muss Geld verdienen. Das ist ein Mittel zum Zweck. Der Zweck ist aber, irgendwas anders zu bewirken. Und das sollte sich eine Firma genau überlegen, was das ist. Ich glaube, das tun auch viele. Und wir versuchen halt Kreativität in die Welt zu bringen.
Okay. Und also ich schätze jetzt mal, bei den Umsatzzahlen und so, da werden jedes Jahr schon mehrere Millionen, 10, 12 Millionen freigesetzt, die man dann da investieren könnte. Wahrscheinlich noch mehr.
Genau, und denn, aber der das ist natürlich, das verschwimmt natürlich, wenn du sagst, das ist eigentlich die Firma, die das selber versucht, ne? Weil du dann die ganze Zeit versuchst, Modelle zu finden, die eigentlich im normalen Geschäftsbetrieb sich stattfinden. Und dafür wird dann auch Geld ausgegeben. Und dann hast du gar nicht den Punkt, wo du jetzt erstmal eine Bottomline hast, wo dann Profit da ist und den du dann dafür rein investierst. Sondern du hast einfach im Modell, du machst im Prinzip dein Businessmodell, verschlechterst du dadurch. Ne? Weil du eben sagst, du willst, dein erstes Ziel ist halt nicht maximalen Profit, sondern maximalen Impact.
Mhm. Okay, was heißt, am Ende sitzt ihr da jetzt zu dritt im Aufsichtsrat, irgendwie ihr drei Gesellschafter?
Also es gibt jetzt zwei Vorstände, das sind die beiden noch, ich bin ja raus. Und dann gibt es einen Aufsichtsrat, da sind wir zu siebend im Moment.
Okay, und das sind dann unabhängige, weiß ich nicht, genau. Anwälte und Steuerberater oder so?
Ja, oder aus der Szene irgendwie Leute.
Okay, warum bist du da rausgegangen? Also ich meine, das ist ja ein super erfolgreiches Ding und auch der Plan, das so zu machen, ist ja schon mal cool. Warum geht man da raus?
Ja, ich habe irgendwann... Also es gibt immer so viele verschiedene Gründe, da sind viele Sachen auf einmal passiert. Deswegen, ich vermute, dass der Hauptauslöser war, ich habe irgendwann eine Diagnose bekommen, dass ich einen Tumor in der Halswirbelsäule habe. Und ich musste mich damit beschäftigen, da hat mir dann einer von den Ärzten hat mir dann gesagt, mach doch mal ein Testament. Also weil das muss dann operiert werden und so weiter. Und dann ist am Ende alles ja gut gegangen, aber das hat mich auf jeden Fall damit, ich habe mich mit dem Tod beschäftigen müssen und habe gesehen, okay, das Leben ist endlich. Und das hat irgendwann gar nicht in dem Moment, sondern viele Monate später hat es bei mir dann angefangen zu arbeiten. So, denn was will ich eigentlich? Warum bin ich noch hier auf diesem Erdenball? Und was will ich noch erreichen mit meiner Zeit und mit meinem Geld und meinen Fähigkeiten? Und da habe ich irgendwann gemerkt, da ist noch was in mir. Also das kam zusammen mit der Weltwirtschaftskrise. Also die war dann am Abklingen.
Und da warst du so Mitte 40 dann oder so?
Genau.
Also heute hast du mir gerade im Vorgespräch, bist du jetzt 55?
Genau. Mhm. 54 noch.
Entschuldigung, ja.
Nee, ich habe mich verrechnet gerade eben. Okay. Und genau, ich bin 2013 bei Ableton raus, also vor 9 Jahren, genau.
Also aufgrund dieser Erkenntnis, du willst was anderes machen und irgendwie es reicht dir jetzt nicht mehr und du suchst nach einem anderen Sinn sozusagen.
Ja, und ich habe immer so das, also ich fand es einfach unfassbar, wie ungerecht die Welt ist. Also im Sinne von, wie ungleich Macht und Wohlstand verteilt ist. Das war einfach, ich bin jemand, der, ne, also als Businessman denkt man ja immer irgendwie in Leistungsorientiertheit und versucht halt so die, ne, das, da findest du auch, da würdest du auch immer sagen, so, das ist auch okay, dass Leute, die wirklich viel erreichen, auch mehr verdienen. Aber das Maß, in dem das auf der Welt stattfindet, also dass wir, was ich, 50 Leute haben, die so viel Vermögen haben wie die ärmste Hälfte der Welt, das macht keinen Sinn. Das ist einfach, dieses Maß einfach, wie Macht und Wohlstand verteilt ist, das fand ich einfach, das ist einfach unfair. Und es ist auch einfach total blödsinnig, weil die Leute, die so viel Geld haben, die können einfach überhaupt nichts mehr damit, die werden kein Stück glücklicher dadurch, die haben kein Stück besseres Leben dadurch. Und sie könnten aber Milliarden von Menschen, könnten sie ein geiles Leben geben. Und das ist einfach, das war für mich einfach so, denn das dachte ich, habe dann irgendwann gesagt, so denn, nee, das, ich will nicht sterben, ohne es nicht versucht zu haben, da irgendwas dran zu ändern.
Aber wie viele, jetzt mal wirklich hart nachgefragt, kannst du es auch sagen, wenn es dir nicht passt, aber wie viele Millionen musste man denn als in deiner Rolle sagen, hinter der Firewall haben, dass man sich sowas leisten konnte, darüber nachzudenken? Weil ich meine, das ist ja schon auch eine gewisse Freiheit, zu sagen, ich gehe da raus.
Ja, ja,
sind das dann bei dir die ersten 5 oder 10 oder 20 Millionen gewesen, ab denen du sagen konntest, okay, ich brauche mir auch keine Gedanken mehr zu machen, ich kann mich jetzt solchen Fragen widmen?
Ich weiß, also es war mit Sicherheit auch ein Auslöser von der ganzen Entscheidung. Ich habe irgendwann auf meinem Konto die erste Million gehabt. Da stand dann wirklich so eine 7-stellige Zahl. Und das Lustige ist, ich habe Angst bekommen. Also im Sinne von, was mache ich denn jetzt damit? Ich muss mich darum kümmern. Ich muss ja jetzt irgendwie doch, ne, das mein Private Equity, irgendwie das mein Geld, dich darum kümmern, dass du das sinnvoll anlegst und vermehrst und so weiter. Und ich hatte überhaupt keinen Bock drauf. Ich dachte, ne, ich will keine Zeit mich damit beschäftigen. Das ist einfach, das ist nicht wichtig für mich. Ich brauche doch das alles gar nicht. Und das war so ein Moment, wo ich gesehen habe, okay, ich habe genug Geld. Geld ist nicht mehr das Thema, was mich leitet. Das ist einfach, es braucht es nicht mehr. Ne? Das ist so, denn ich hatte das mit, wenn ich jetzt nur die Million gehabt hätte, aber das war jetzt im Prinzip, das waren Dividendenzahlungen, die ersten Dividendenzahlungen aus Ableton raus, heißt, das war ziemlich klar, da wird noch eine ganze Menge mehr kommen und das, ich muss da nicht mehr drüber nachdenken. Mhm. Und das, ich glaube, also wenn ich mich so umgucke und mit Leuten rede, dann habe ich immer so das Gefühl, das ist sowas. 5 Millionen, spätestens bei 10 Millionen ist es eigentlich bei allen der Fall. Dann denkt einfach, dann fangen die Leute an, spätestens dann, also entweder ticken sie dann, machen sie immer weiter, ne, und wollen dann auch Milliardäre werden und ne, das ist, und gucken quasi immer nur auf, was ich, Elon Musk oder wie auch immer, als das Maß aller Dinge. Oder sagen halt so, das reicht jetzt eigentlich, jetzt müssen doch andere Dinge passieren.
Bei dir war das so. Hast du am Ende im Rahmen der Sinnsuche dann, so habe ich das jetzt im Vorfeld recherchiert, ein Thema gefunden, was dich mehr begeistert als Ableton selber? Was war das? Ja. Und wie kam das?
Also das ist iDo, aber da gibt es eine lange Vorgeschichte dazu. Also das ist ich bin dann erstmal bei Ableton raus, 2013, und dann habe ich ganz viel gelesen und mich mit klugen Leuten unterhalten und habe irgendwann dann, also wie gesagt, ich habe mir so selber ein Personal Mission Statement gegeben. Und denn das war Turbolader für eine gerechtere Welt. Mhm. Also so den, das habe ich mir so an die Wand geschrieben, so das war so mein, und dann habe ich angefangen, viel zu lesen, so, also im Sinne von, ne, ich will irgendwie eine gerechtere Welt schaffen, so ziemlich naiv wie so ein 20-Jähriger, der irgendwie so, die Welt ist doch ungerecht und ich, man muss doch hier was machen. Und habe aber dann irgendwie versucht, das irgendwie sinnvoll zu machen und habe dann viel gelesen und wir haben mit Leuten geredet. Und irgendwann dachte ich aber, das ist alles zu theoretisch. Ich weiß gar nicht, wie arme Leute eigentlich leben. Und ich wollte ja im Prinzip armen Leuten helfen, dass sie einfach mehr haben. Mhm. Und wirklich arme Leute kannte ich nicht. Und ich habe noch nie mit denen geredet und wusste nicht, was die wollen. Und habe auch immer gesagt, so den, wenn alles, was ich hier jetzt mitkriege, alle Bücher, die ich lese.
Also wir reden jetzt von Armen in Deutschland oder von Armen in Afrika?
In Afrika. Also wirklich die Ärmsten auf der Welt. Mhm. Ne, weil ich bin da, ich glaube, ich tick da irgendwie sehr global. Also für mich ist der Mensch in Afrika nicht weiter weg als der Mensch in München oder sowas, den ich nicht kenne. Mhm. Und habe dann irgendwann gedacht, ich möchte verstehen, wie die ticken, möchte mit denen reden und möchte hören, was die überhaupt wollen. Vielleicht wollen die gar keine Hilfe, ne? Vielleicht wollen die ganz andere Sachen, als ich denke und so weiter. Und das ist so ein bisschen, also aus dieser Software-Entwicklungswelt, ne, wo man irgendwie ja ganz schnell merkt, also wo man durch diese ganze agile Methodik einfach lernt, du musst am User dran sein, du musst verstehen, wie was der will. So, und wenn du jetzt der Welt helfen willst und den armen Menschen helfen willst, dann musst du die kennen und musst du ganz genau wissen, was die wollen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, mich zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, so denn, hey, wollen wir nicht das letzte, also meine Kinder waren damals 3 und 5, wollen wir nicht das letzte Jahr vor der Schule nutzen, um die Welt zu reisen und möglichst nah an die Armen ranzukommen? Und dann sagte sie ja. Und ich so, oh shit, das ist jetzt nicht nur ein Witz gewesen oder meine lustige Idee, sondern das machen wir jetzt wirklich. Und das haben wir dann auch gemacht. Das haben wir dann einen Monat geplant und dann sind wir losgezogen und um die Welt gereist und haben, also unter anderem, das war auch schon gleich der beste Step in der ganzen Weltreise, haben wir 3 Monate lang mehr oder weniger im Slum gelebt. Also eines der größten afrikanischen Slums.
Wo war das?
In Kibera, in Nairobi. Und
mit deinen Kindern und allem?
Genau, mit den Kindern zusammen. Und das war eine unfassbar geile Erfahrung. Also wir haben nicht in der Wellblechhütte gelebt. Wir waren umringt von Wellblechhütten und Lehmhütten. Aber wir haben in einem richtig gemauerten Haus gewohnt und wir hatten das, Gott sei Dank, da unten drin war eine Bank drin, deswegen gab es da Security und so weiter, deswegen war das für uns alles sicher, aber wir waren halt umgeben von den ärmsten Menschen dieser Welt und ich habe dann in einem Projekt gearbeitet und habe da versucht zu helfen und so weiter und war von Anfang an sehr tief in diese Community integriert und habe ganz viele Leute da kennengelernt und es war einfach eine unglaublich tolle Erfahrung. Also das waren die lehrreichsten 3 Monate meines Lebens.
Also was war toll, weil es so lehrreich war oder weil die so herzlich waren oder weil das so...
All das zusammen, ja. Also dieses einfach das zu sehen, wie anders ist, wie anders die Welt funktioniert und wie komplex das auch alles ist, wie das zusammenhängt, und auf der anderen Seite eben einfach wie glücklich die Leute sind. Also das ist jetzt eben, ich würde immer so, also das ist jetzt vielleicht zu vereinfacht, aber mir kommt es immer so vor, eigentlich sind auch die armen Menschen dieser Welt ziemlich glücklich. Die haben nur überhaupt keine Sicherheit im Leben. Da kann halt ganz schnell was passieren, ne, wenn irgendeine Krankheit kommt oder ein Job verloren ist und so weiter, dann bist du gleich am Verhungern. Mhm. Ne, denn und das ist halt eher so dass einfach überhaupt keine Sicherheit da ist. Du wohnst in einer Lehmhütte, wo jeder reinkommen kann, wenn er will. Das heißt, es gibt sowas wie, also so eine, wirklich so, das sind ja die absolut zentralen Bedürfnisse, dass du irgendwie eine physische Sicherheit auch hast. Die hast du doch nicht. Du kannst jederzeit überfallen werden. Und das, also diese ganzen Sachen, das ist einfach so, diese keine Sicherheit zu haben, das ist eigentlich das Tragischste
überhaupt. Aber hattest du da auch, sagen wir mal, viele Themen, ich meine, du bist aus einer anderen Welt, bist irgendwie Entwickler oder ne, Unternehmer aus Deutschland, aus Europa. Ich stelle mir vor, auch so jetzt, wenn man da jetzt länger ist, gehen einem vielleicht die Themen aus, über die man dann sprechen würde oder sowas, oder war das für dich kein Problem? Also konntest du dich ja voll integrieren?
Ja, also sagen wir so, ich glaube, wir waren immer natürlich auch irgendwie Außenstehende und Beobachter und das ist natürlich auch, wir wussten ja immer, wir hätten jederzeit auch ins nächste beste Hotel gehen können. Mhm. Ne? Und das ist natürlich, also zu glauben, dass man irgendwie dann wirklich ganz integriert ist und dass man wirklich, also wir haben immer nur versucht, alle mit auf Augenhöhe zu behandeln und ich glaube, wir sind auch auf Augenhöhe behandelt worden.
Und dann nach diesen 3 Monaten, wie ging es dann weiter?
dann sind wir noch um den Rest der Welt gereist, aber eigentlich waren die, also wir waren noch auf den Philippinen und in vielen anderen Ländern, wo wir auch länger waren, und in Indien waren wir lange, aber das waren ganz klar die 3 Monate in Afrika waren die prägendsten und die wichtigsten, und da ist dann auch am Ende das alles weitere daraus entstanden.
Was ist denn entstanden? Erzähl mal.
Ich habe gelernt eigentlich, wie komplex die Welt ist. Das heißt, ich wollte ja irgendwas finden, wo ich jetzt auch ansetzen kann, ne? Wo man jetzt ansetzen kann. Und habe eigentlich immer nur erstens ganz viele gescheiterte Projekte gesehen, also viele Hilfsorganisationen irgendwas probiert haben, es nicht funktioniert hat, wo die Regierung irgendwas probiert hat und es nicht funktioniert hat. Und auf der anderen Seite halt auch gesehen habe, warum, weil es halt einfach wahnsinnig komplex ist. Also du fängst da irgendwas an, ne? Fängst es bei Bildung an oder fängst bei Ernährung an oder bei Gesundheiten, und du fängst an dran zu ziehen, versuchst irgendwas zu verbessern, und dann siehst du einfach, alles andere hängt damit zusammen, und du kriegst einfach da irgendwas Abgeschlossenes zu machen, was Positives bewirkt, ist unglaublich schwer, weil das alles miteinander, alles mit allem zusammenhängt. Und ich bin eigentlich so von der Weltreise zurückgekommen und habe so gedacht, das ist zu komplex und zu schwierig. Also der einzige Weg, wie ich mir das zugetraut hätte, wäre, wenn ich da leben würde. Wenn ich weiter da jetzt sagen würde, okay, ich ziehe jetzt dahin und bin jetzt da. Und das war damals für mich und vor allen Dingen mit unseren Kindern, die dann eben in die Schule kommen würden, war das keine Option. Das so selbstlos war ich dann nicht und habe dann gesagt, nee, ich möchte, dass die hier in die Schule gehen und hier aufwachsen.
Was hast du dann gemacht?
Dann habe ich eigentlich gedacht, ich mache irgendwas in Berlin. Da gibt es ja auch, weiß Gott, genügend Probleme, ne, wo man helfen kann. Und dann ist aber meine Tochter in die Schule gekommen und hat eigentlich vom ersten Tag an Lernsoftware benutzt. Und ich habe der natürlich als Softwareentwickler und als Papa super interessiert über die Schulter geguckt und habe mir angeguckt, was passiert denn da eigentlich. Und das Faszinierende, was da passiert ist, dass sie manchmal eine Aufgabe hatte, die so gut war und so gestimmt hat, was jetzt ihren Lernstand anging, dass sie sich im Prinzip eigentlich ein ganz neues Konzept selber beigebracht hat. Das war nur ganz, ganz selten, dass es passiert ist, aber das war bei mir so ein Aha-Moment, wo ich gedacht habe, okay, wenn das manchmal funktioniert mit Software, dann kann es ja vielleicht auch gehen, dass du eine Software bauen kannst, wo sich Kinder im Prinzip komplett selber alles beibringen. Ziemlich naiv, wie ich heute weiß, ne? Aber das war im Prinzip so der Anfangsgedanke, kann man so eine Software bauen? Und ich glaube auch, das ist auch, also in 20, 30 Jahren ist sowas vielleicht auch mit KI auch möglich. Heutzutage, glaube ich, sind wir noch weit entfernt davon. Aber das war so mein Ansatz quasi so, vielleicht kann man so eine Software bauen. Und Software kann ich. Und wie weit man es treiben kann, war mir jetzt erstmal nicht so wichtig, sondern ich dachte mir halt, die Technologie ist eigentlich da, weil was ich auch wusste auch von der Weltreise, Mobiltelefone hat jeder schon in der Tasche. Also selbst, das war auch wirklich faszinierend. Wenn du bist in die ärmsten Ecken dieser Welt gegangen, jeder hat ein Mobiltelefon in der Tasche. Also es waren noch keine Smartphones, aber so ein billiges 20 Euro, also heutzutage kriegst du über 10 Euro Mobiltelefone, hat da jeder in der Tasche. Und es ist auch so, ich glaube, wir sind inzwischen bei 97% der Weltbevölkerung lebt in der Reichweite eines Mobilfunkmastes. Also du kannst einfach mit Mobilfunk, du brauchst gar keine Satelliten oder sonst irgendwas, ne, um die allermeisten Menschen zu erreichen. Du kannst einfach mit ganz normalen Mobiltelefonen, mit Smartphones, kommst du an alle Menschen ran. Mhm. Und Smartphones sind noch nicht so verbreitet, das dauert noch ein bisschen, das wird noch 10 Jahre dauern für die ärmsten Ecken, vielleicht auch noch 15 oder 20 Jahre maximal. Dann werden die aber, das ist ziemlich abzusehen, die werden alle Smartphones haben. Also die Smartphones sind, die explodieren immer noch, und die werden alle Smartphones haben. Das heißt, du hast eigentlich mit jedem Menschen einen Computer in der Hand. So, und das heißt, damit hast du eigentlich die Infrastruktur, die du brauchst für Softwarelösungen im Bildungsbereich. Und das war so mein Ansatz. Okay, die Infrastruktur ist da. Die Software ist noch nicht so, wie es sie braucht für diesen Kontext. Also baue ich doch diese Software. Und weil ich jetzt auf der einen Seite die Software-Erfahrung hatte, ne, man muss ganz nah an den Kunden ran, und auf der anderen Seite das Glück hatte, einfach diese Weltreise gemacht zu haben, sodass ich da ganz viele Leute kannte. Und ich bin dann einfach zurückgegangen in den Slum und habe gesagt, so Jungs, zeigt mir mal eure Schulen. lass uns mal mit den Direktoren reden. Dann haben wir mit denen da geredet und habe ich den einfach mal existierende Bildungssoftware gezeigt, die es dann damals gab, Khan Academy und sowas. Ne? Und dann haben wir
Udacity, all diese Sachen.
Ja, genau. Also nicht eher für jetzt für, das ist ja eher für Studenten und so weiter oder Erwachsene, aber für die Kinder gibt es ja auch Vergleichbares. Und die Software halt, die es dafür gibt, die habe ich denen gezeigt und die fanden das eigentlich, die waren total offen. Weil die sind das ist so schön in Afrika, die Menschen sind wahnsinnig offen für alles. Das ist einfach, also kriegst du auch echt schnell was bewirkt. Also wir werden später vielleicht noch drüber reden, wenn du siehst, was wir da auch auf politischer Ebene machen können. Das ist Wahnsinn, wie schnell das geht. Das ist in Deutschland absolut unvorstellbar. Naja, und dann haben wir mit denen, aber habe ich gedacht, okay, die sind jetzt erstmal offen. Und dann habe ich erstmal zehn iPads gekauft und habe da die Software drauf getan und haben wir so einen ganz kleinen Test gemacht, wo wir...
Wo war das in Afrika? Wo
habt ihr das wieder gemacht? In Islam. Hm. Wieder in Nigeria, in Nairobi, in Kibera, in Islam. Und dann haben wir da in der Schule haben wir das ausprobiert und haben das, ich war dann gar nicht da, ich habe das 3 Monate lang laufen lassen, die haben das benutzt, wir haben das vorher aufgesetzt, haben angefangen, dann habe ich mir die Daten angeguckt, habe die Eingangstests, die alle Kinder hatten, dann haben wir so 2 Gruppen gebildet, ne? Die einen haben den Tablet-Unterricht bekommen, die anderen haben den Normalunterricht bekommen, dann haben wir am Ende die Exams wieder angeguckt und da sah man einen ziemlich großen Impact. Und dann dachte ich so, also ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich jetzt alles, also das würde von jedem Wissenschaftler wahrscheinlich zerrissen werden, was wir da gemacht haben. Aber es war so positive Zahlen, dass es für mir gereicht hat, dass ich gedacht habe, okay, das will ich jetzt ausprobieren. Das ist einfach die Chance hier, weil das war natürlich klar, ne, wenn du jetzt denkst, okay, du sagst halt, du kannst eigentlich eine Software bauen, mit denen sich Kinder das alles selber beibringen können. Die kann in allen Schulen, in der letzten Ecke der Welt, kann das funktionieren. Und du kannst damit das Bildungssystem der Welt einfach auf eine ganz andere Stufe hebeln.
Welche Fachbereiche war das? War es Mathe? War das, weiß ich nicht, Lernen, Schreiben?
Also,
oder?
Genau, das ist, also du fängst dann typischerweise an, dann fängst du dann mit den Basics an. Also weil wir auch gesagt haben, wenn du das so langsam aufbauen willst, dann musst du natürlich eigentlich auch bei den ganz Kleinen anfangen, so früh wie möglich, ne, weil das zeigt auch immer die Wissenschaft, dass eigentlich so die Schere zwischen Arm und Reich, die geht ganz, ganz früh in den allerersten Jahren schon auseinander, was jetzt Bildung angeht. Und das heißt, du musst sehr, sehr früh ansetzen. Und da bist du halt bei den Foundational Numeracy and Literacy heißt das, also den Basis Lesen, Schreiben und Rechnen.
Und wie viele, also ich mache jetzt mal so ein bisschen fast forward, wie viele Menschen nutzen die App oder die Software heute?
Wir sind noch, also gegenüber den Ambitionen, die wir haben, sind wir immer noch total klein. Aber, also wir sind jetzt bei 30.000 Kindern, Ende des Jahres sind es 100.000 Kinder. Aber das Gute ist halt, wir sind halt jetzt einfach inzwischen so groß und so wichtig und haben so viel an Bord, dass wir mit den ganz Großen reden. Also wir sind von Gates Foundation finanziert, wir reden mit UNICEF, wir reden mit Weltbank, wir reden mit allen großen Playern, die es da gibt. Ne, denn, und sind jetzt dabei einfach, also wir haben extreme Ziele.
Wie groß denn ist das eine Firma jetzt? Ja, wahrscheinlich.
Das ist eine Firma, da gibt es auch einen Non-Profit-Teil davon. Und ich will das Ganze, darüber wird es wahrscheinlich eine Foundation geben, die das steuert, sodass das immer, also das aus der Erfahrung von Ableton, ne, jetzt, das wird natürlich, das ist wichtig, dass das einfach dem Purpose verpflichtet bleibt. Aber da ist auch ein Businessmodell dran und so weiter. Wir haben auch Investoren drin und das geht, das, man kriegt das, glaube ich, schon verknüpft.
Und was ist das im Businessmodell? Also dann das
sagen. Am Ende, dass die Regierung das bezahlen. Also das ist der, wir haben es mal probiert für eine Zeit lang, dass die Schulen das selber bezahlen. Das ist so mühsam, das hinzukriegen. Und tatsächlich das große Geld, was Bildung angeht, ist einfach bei den Regierungen. Also selbst die armen Regierungen dieser Welt, also wenn du dir die Low-Income- und Middle-Income-Countries dieser Welt geben 1,2 Billionen, richtig, ja, Billionen, also 1.200 Milliarden Dollar jedes Jahr aus für Bildung.
Lehrer selbst, zu bezahlen oder genau, Schulbücher oder so.
Genau, ne, denn, und das ist einfach ein riesiger Markt. Und der ist, und wenn du in diesen Markt rein willst, dann musst du mit Regierungen ins Bett. Also und wir sagen halt, wir wollen nicht nur mit denen ins Bett, sondern wir wollen die empowern, wir wollen denen die Tools geben, dass die am Ende ihr Bildungssystem wirklich auf die Reihe kriegen. Also am Anfang haben wir sehr stark erstmal versucht, überhaupt ein Produkt zu machen, was mit den Lehrern funktioniert. ne, damit es mit den Lehrern funktioniert, mit den Kindern funktioniert, das im Klassenraum funktioniert, auch in diesen ganz total armen Setups. Inzwischen dreht sich halt viel, viel stärker alles darum, wie kriegt man das groß ausgerollt? Wie kriegt man das hin, dass man jede Woche 100.000 Kinder hinzufügt? Oder,
ne, also aber du brauchst ein Smartphone oder ein iPad oder irgendwas.
Genau, also du hast einfach im Moment, hast du einfach noch keine Hardware. Also hast du auf der in Deutschland noch nicht mal so, ne, also dass das jetzt zur Verfügung ist, aber da auf jeden Fall in den Schulen sowieso nicht und auch nicht privat. Und wir haben dann lange überlegt quasi, wie kriegt man da ein Modell hin, was extrem günstig ist, weil es war klar, es muss unfassbar günstig sein, sonst zahlt einfach da keiner dafür. Und trotzdem aber einen Hebel haben kann. Und ich habe dann irgendwann, weil wir gesagt haben, wie machen wir das? Also ich habe immer so im Kopf gehabt, am Ende werden wir wahrscheinlich auf den Smartphones aufsetzen können, die einfach die Welt hat. Das heißt, man braucht langfristig einfach gar keine Devices. Aber im Moment muss man irgendwas geben. Also haben wir gesagt, dann nehmen wir auch Smartphones, damit wir gleich auf den richtigen Modell, das alles mit den richtigen Devices machen. Und zwar auch ganz die billigsten überhaupt, die man finden kann. So, dann haben wir gesagt, wie viel brauchen wir denn jetzt? Und dann haben wir gesagt, was ist denn mit einem? Also wenn du jetzt ein Smartphone dem Lehrer gibst und den Klassenraum versuchst damit zu bespielen. Und dann denkst du dir so, wie soll das gehen? Was willst du denn damit erreichen mit einem Smartphone? Und das ist aber ganz abgefahren, wie viel man damit schaffen kann. Also wir haben es so gemacht, dass damit quasi die gesamte Klasse das benutzen kann. Und da gibt es jetzt in jeder Klasse gibt es so eine iDo-Corner, heißt das. Und da sitzt ein kleiner Stuhl und da ist das Smartphone drauf und das ein Kind nach dem anderen sitzt dann da dran während des Unterrichtes oder in den Pausen oder so weiter. Da ist immer einer quasi im Vollbetrieb, den ganzen Tag durch. Also wir haben auch eine extrem hohe Auslastung von diesen Devices und damit machen jedes Kind im Durchschnitt aktuell bei uns, macht jedes Kind 100 Aufgaben die Woche. Und
das ist eure KPI sozusagen.
Das ist, also ja, das ist eine von den vielen, vielen KPIs, auf die wir gucken. Also das wollen wir natürlich optimieren. Und so als, um das mal so eine Referenz zu haben, wir digitalisieren, also wir übernehmen quasi gerade ein Programm, was halt auch Lehrerfortbildungen macht und auch Schulbücher hat, also für die Kinder Aufgaben hat. Und in diesen Büchern, da sind pro Subject 200 Aufgaben drin. Also das ist für ein ganzes Jahr. Also das heißt, das Komplettpaket, was sie da kriegen, das sind 400 Aufgaben für das Jahr. Das sind jetzt Vorschulkinder in dem Fall. Ne? Und wir machen 100, mit diesem einen Smartphone machen wir 100 pro Kind pro Woche. Und also viel, viel mehr als viele dicke gedruckte Bücher. Und wir haben, und natürlich sind diese Aufgaben, die sind interaktiv, die geben Feedback, können personalisiert werden und so weiter, mit allen Vorteilen.
Wie viele Leute arbeiten jetzt an der ganzen Sache?
Wir sind noch ziemlich klein, also wir sind auch gerade ziemlich überfordert mit dem Wachstum, was wir gerade hinlegen müssen. Also wir sind jetzt in Berlin sind wir 20 Leute, in Kenia sind es jetzt wahrscheinlich schon 40. Wir werden Ende des Jahres werden wir ungefähr 100 sein. Also weil wir da natürlich jetzt ganz, das ist eben, das kommt jetzt dazu, wir haben halt gesehen, wenn man das nachhaltig machen will, wenn man sich wirklich in diesen Schulen etablieren will, dann reicht es nicht einfach nur eine Software in den Play Store zu stellen. Das ist einfach, da geht es viel zu viel. Also auch wenn man ihnen dann Device in die Hand drückt oder so weiter und dann weggeht, das funktioniert nicht. Die gehen zu schnell kaputt, da ist immer irgendein Problem, da gibt es immer einen Grund, warum es da nicht, dann sind neue Lehrer da, die nicht drin, die das nicht verstehen und so weiter. Und du musst einfach da Workforce direkt vor Ort haben, die das unterstützen. Wir machen es extrem günstig, ne, mit vielen Leuten, die dann einfach viele Schulen betreuen und dadurch, dass du da eine Person viele Schulen betreut, die dann wiederum viele Kinder haben, ist das dann pro Kind gar nicht mehr so viel, was man dann zahlen muss. Und unsere wir können Hardware, Software, Trainings, Coachings mit allem drum und dran, das können wir für, das alte Modell waren $3 pro Kind pro Jahr, inzwischen sind wir bei $5 pro Kind pro Jahr, weil wir eben noch viel mehr, weil wir jetzt inzwischen auch noch Lehrerfortbildung machen also das ist einfach sehr, sehr, also wir haben jetzt ein total holistisches System, wie wir Bildungssysteme komplett optimieren können. Konstant, immer weiter und rasend schnell.
Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte.
und zwar unser Partner Liquid, eine der führenden deutschen Vermögensverwaltungen, 5-mal in Folge zu Deutschlands Top-Vermögensverwalter gewählt worden. Moderne Vermögensverwaltung auf Family Office Niveau heißt es, aber sie bieten das halt auch jetzt immer mehr der Breite an. Also man muss nicht unbedingt sehr reich sein, um in die Sachen investieren zu können, die erfahrungsgemäß wirklich Spaß machen. Dazu zählt unter anderem auch Private Equity, eine Anlageklasse, die in den letzten 20 Jahren, in 16 Jahren, den Aktienmarkt global outperformed hat. Also Private Equity sehr lukrativ für die, die damit investieren können, aber kann halt nicht jeder. Bis eben jetzt, wo Liquid es möglich macht, sogar, und das ist das Neue, mit einem Sparplan, wie man das von klassischen Börsenanlagen kennt, mitzumischen. Also neues Produkt, das heißt Liquid Private Equity Next. Und da kann man, wenn man sich auf 10.000 Euro festlegt und jeden Monat etwas bereit ist zu sparen, einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Shownotes oder unter liquid.de/omr. Also liquid.de/omr. Da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt. Und ihr bekommt mit dem Code OMR2024, OMR2024, bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt.
Zurück zum Podcast. Und das hast am Anfang du alles finanziert, also den Aufbau dessen.
Ja.
Und dann jetzt irgendwie sagtest du, Bill & Melinda Gates Foundation und irgendwie UNICEF und so sind dann irgendwann, oder hast du die dann sozusagen akquiriert und gesagt, guck mal, was ich hier mache, könnt ihr da nicht irgendwas reingeben?
Genau. Also wir haben lange, lange für uns gebastelt und uns ausprobiert. Und
wie viel hast du da so investiert? Also was muss man ungefähr in die Hand nehmen?
Ich habe jetzt bis heute, ich glaube, ungefähr 6 Millionen investiert. Mhm.
Ist ja jetzt ja für den Impact, wenn man das so, ich habe davon nicht so viel Ahnung, aber es klingt jetzt erstmal nicht so viel Geld für das, was da jetzt passiert.
Nein, das ist gar nichts. Das ist lächerlich. Also das ist, und es
stehen also effizient. Auch, du bist das, sehr
da
effizient.
Da stehen auch Milliarden bereit. Wenn man was Sinnvolles macht. Also das ist einfach, es gibt viele, viele, viele Milliarden, wären bereit, in Bildung der Armen zu investieren, wenn jemand richtig, oder es wird auch investiert, es wird nur ganz viel einfach in leider nicht so besonders sinnvolle Projekte investiert, die halt einfach nicht viel bewirken, die keine Perspektive haben zu skalieren. Also das ist das größte Problem eigentlich. Es gibt viele kleine Projekte, die gut funktionieren, aber kaum was skaliert. Und das ist halt immer so ein Tropfen auf einen heißen Stein. Da machst du halt da irgendeine Schule oder 10 Schulen und so weiter. Und wir haben halt ich habe halt immer gesagt, ich will irgendwas finden, um wirklich die Welt auf globalen Maßstab zu verbessern. Und das ist auch vielleicht so ganz egoistisch, wenn ich das nicht schaffe, dann reicht meine Energie nicht. Dann sage ich mir dann gehe ich dann doch lieber irgendwie an den Strand und genieße das Leben. So denn. Und,
okay.
Und ich, das war immer so, ich wollte was finden, also auch mit wahrscheinlich totaler Anmaßung, denn ich wollte was finden, was einfach auf globaler Ebene was wirklich zum Positiven verändert.
Was glaubst du, was ist da jetzt möglich? Also jetzt hast du irgendwie Ende des Jahres 100.000 User. Was ist da drin?
Ich glaube, da gibt es quasi eigentlich kein Ende. Und ich glaube, wir haben alles zusammen, um das größte soziale Improvement der Welt zu bewirken, was es je gegeben hat. Ich weiß, es ist total anmaßend, aber ich glaube, wir sind ziemlich kurz davor. Also das ist so groß, was wir da bewirken können. Und unsere Ziele sind extrem ambitioniert. Also wir haben Verdreifachung jedes Jahr. Das heißt, nächstes, also im Ende des Jahres 100.000, 300.000, 1 Million, 3 Millionen, 10 Millionen
und so weiter. Und diese großen Stiftungen, die glauben das scheinbar auch und haben da jetzt auch schon signifikant investiert, nehme ich an.
Genau. Und das wird halt jetzt, also wir, die Projekte, über die wir reden, also jetzt das nächste Projekt, was wir jetzt gerade versuchen zu finanzieren, ist 20, 30, vielleicht sogar 40 Millionen, was wir da kriegen müssen. Damit können wir aber in Kenia alle Schulen, alle Public Schools ausstatten.
Also dann habt ihr schon mal ein Land dicht quasi.
Genau. Also dann erstmal nur Pre-Primary Grades, wird man dann in die Primary Grades gehen und so weiter. Aber dann haben wir ein Land und sowas gibt es auf der Welt nicht. Es gibt kein Beispiel, wo das schon mal gemacht wurde. Also so, denn das wäre schon das absolut herausragendste. Also das mit Technologie hinzukriegen, hat noch keiner geschafft.
Okay, und dann wäre aber dein Ziel, wenn das klappt, dann auch in andere Länder zu gehen, also sozusagen irgendwann.
Ja, wir haben schon ausprobiert. Also wir sind schon nach Nigeria gegangen und nach Ghana gegangen. Haben einfach so, also vor allen Dingen, um zu testen, wie schnell können wir das, was braucht es dafür und so weiter. Und wir wissen jetzt eigentlich, wir können in 3 bis 6 Monaten können wir in ein neues Land gehen. Da sind wir eigentlich startbereit und können anfangen zu skalieren. Also da fehlen dann viele Sachen. Da muss dann, die Finanzierung muss klar sein, die Regierungen müssen mit an Bord sein und so weiter.
Aber kann man nicht, wenn man das, du hast ja erzählt, dass das auch ein bisschen Teil for profit ist, also nicht non-profit, auch for profit. Wenn man das jetzt so hört, und ich meine, du hast ja einen sehr krediblen Lebenslauf, hast ja schon eine große Firma gebaut, sehr profitabel, sehr effizient, an Investoren rangehen und sagen, okay, guck mal hier, weiß ich nicht, Andreessen Horowitz, diese großen VC-Fonds, guck mal, was ich hier habe, wollt ihr nicht damit rein, das müsste doch auch da Interesse geben. Es gibt ja sehr viele auch wirklich große Leute, die jetzt einfach Geld anlegen wollen.
Ja, es war bisher, also wir haben uns lange überhaupt nicht drum gekümmert, um die ganze Finanzierung, weil ich wollte erstmal gucken, dass wir ein Produkt haben, was funktioniert. Und wir sind jetzt eigentlich, wir haben Anfang letzten Jahres haben wir angefangen, überhaupt rauszugehen in die Welt. Und wir haben gleich so viel positiven Zuspruch bekommen und wir haben so viele Sachen, dass wir ganz schnell an dem Punkt waren und sagen, Moment, wir brauchen gar nicht mehr so viel. Wir brauchen nicht mehr erstmal mehr. Wir müssen jetzt erstmal, weil, ne, wenn du jetzt sagst, du willst jetzt zehnmal so viele User haben, dann musst du einfach ja auch die ganzen Operations dazu haben. Das ist ja nicht eben nicht nur zehnmal so viele Server. Das kannst du bei Amazon einfach einkaufen. Aber wenn du jetzt da eine Workforce haben willst, die dann auch funktioniert, dann musst du erstmal die ganzen Strukturen dafür aufbauen. Deswegen, wir können einfach nicht in dem Maße, also wie gesagt, wir haben schon sehr ambitionierte Ziele, Verdreifachung jedes Jahr. Das ist heftig, ne, wenn du das machen willst. Und das eben, also das heißt eben auch in Workforce, Verdreifachung jedes Jahr.
Ne? Und wie ist der Breakdown? Also was ist denn For-Profit und was ist Non-Profit? Wie soll das sein?
Also der For-Profit-Gedanke dabei ist, dass wir, also die ganzen lokalen Organisationen, die eigentlich das Ausrollen machen, das wollen wir eigentlich, das sind alles Non-Profits und die werden den Regierungen gehören. Das würden wir am Ende, also entweder wir versuchen die ganze Zeit die Regierungen zu enablen, dass die das alles können und den ganzen Job eigentlich komplett selber machen können. Oder, also das ist noch nicht so ganz klar, entweder werden wir das an die übergeben, was wir haben, oder wir werden sie halt so weit bringen, dass sie uns gar nicht mehr brauchen. Das ist, und daneben gibt es halt die Software, diese Plattform, die das macht. Und diese Plattform ist ja eine ganz offene Plattform, die, also wir gehen zum Beispiel nicht hin und bauen jetzt irgendwelchen eigenen Content, sondern wir nehmen den besten Content, den es auf der Welt gibt, integrieren den in unsere Software und damit wird er dann den Lehrern zur Verfügung gestellt, den Kindern zur Verfügung gestellt und bauen dann die Analyse-Tools dazu und so weiter. Das heißt, wir bauen da eigentlich ein Ökosystem auf, einen Marktplatz, der gesamten Welt offen steht, wo einfach jeder seinen Content reinstellen kann. Und das Zweite, was wir dann dazu tun, ist, wir haben Assessments integriert. Das heißt, wir messen eigentlich die ganze Zeit, was die Kinder lernen. Und das gibt es nicht auf der Welt. Denn, weil das große Problem, wenn du bist Google und willst halt irgendwie das Advertisement optimieren, das ist ganz einfach, weil du misst es einfach die ganze Zeit. Du weißt ganz genau, wie viel Usage du hast, wie viel Klicks du hast, wie viel Turnover du damit hast. Das sind Zahlen, die sind sofort da. Bei Bildung ist das nicht so. Kein Mensch weiß, was die Kinder lernen. Dafür musst du eigentlich so quasi in die Köpfe der Kinder reingucken, um das zu wissen. Und den besten Proxy, den wir dafür haben, sind Tests. Und kann man auch mal kritisieren, wie gut es ist, aber das ist das Beste, was wir haben. Und was wir machen im Prinzip, wir haben während die Kinder die Software benutzen jeden Tag, machen wir ab und zu mal eine Testaufgabe. Das ist quasi, kannst du dir vorstellen, wie eine PISA-Aufgabe, ne, wo wir halt einen standardisierten Test genommen haben, wo wir die Kinder irgendwas fragen. Und damit und dadurch, dass wir das mit Zehntausenden, bald Hunderttausenden Kindern machen, wissen wir ganz genau, was die Kinder lernen, die ganze Zeit.
Und sind die dann viel weiter als, also Faktor 2 oder Faktor 3 weiter, als wenn sie das eure App oder eure Software nicht nutzen würden?
Also Faktor 2 und Faktor 3 ist unfassbar viel, weil das ist so das muss man vielleicht mal auch so eine Größenordnung reingeben, die, wenn du quasi vergleichst, was Kinder in Low-Income-Countries und in High-Income-Countries lernen pro Tag, sozusagen die Menge an Lernen, das ist vor allen Dingen erforscht, so in den Grundsachen, Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Wenn ihr anguckt, quasi, wie schnell das geht in High-Income-Countries und Low-Income-Countries, ist ungefähr die Hälfte. In einem Low-Income-Country müssen die Kinder 2 Jahre zur Schule gehen, um den gleichen Lernstoff zu lernen, so tief und so gut quasi, wie das in einem High-Income-Country geht, wie Deutschland oder die besten, wie Singapur oder Finnland. So ganz grob. Da gibt es natürlich eine Riesenbreite davon. Das heißt, wenn du das Lernen verdoppeln würdest, dann würdest du Kenia auf quasi zum Weltbesten machen. Also es ist nicht so, dass da gar nichts gelernt wird. Die Kinder gehen ja, die allermeisten Kinder gehen in die Schule weltweit. Also es gibt immer noch auch noch eine ganze Menge, die nicht in die Schule gehen, aber das ist nicht mehr das größte Problem eigentlich. Das größte Problem ist, dass die Kinder, obwohl sie in die Schule lernen, nicht genug lernen. Obwohl sie in die Schule gehen, nicht genug lernen.
Was liegt an den Lehrern dann? Oder?
Genau, das hat viele Gründe, aber so das ist einfach natürlich, die werden zu Hause aus nicht unterstützt, ne? Weil wenn halt zu Hause keiner lesen und schreiben kann, dann ist es auch schwer, den Kindern von zu Hause schon was mitzugeben, wenn keine Spielsachen da sind, denen irgendwas zu zeigen, so weiter, wenn keine Zeit dafür da ist, denen was zu zeigen. Also da wird natürlich auch zu Hause einfach schon viel versäumt sozusagen, und dann und die Lehrer haben natürlich einfach auch eine unfassbar schlechte Ausbildung. Die sind typischerweise so in der Pädagogik von vor 50 Jahren ausgebildet und haben einfach noch ganz viele sehr veraltete Ansichten. Und
man kann sich gar nicht vorstellen, dass es irgendwie in der heutigen Welt, wo es so viele, sagen wir mal, Tech-Entrepreneure gibt, so viele Softwareentwickler, auch wahnsinnig Wohlhabende, die krasse Sachen gebaut haben, dann mittlerweile Philanthropen geworden sind. Ne? Weiß nicht, da fallen mir ja so auf der weltweiten Top-Ebene von dem eBay-Gründer bis ganz vielen anderen ein, und ganz viele kennt man ja wahrscheinlich auch gar nicht, dass sozusagen noch niemand so weit gekommen ist, wie du es jetzt gerade andeutest. Das also klingt fast irritierend. Also
na, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, die sind eben noch nicht am Internet. Also du bist ja eigentlich, wenn du in einem Slum bist, dann hast du da eine Ökonomie, die hat gar nichts mit der Welt zu tun. Also da gibt's ganz, ganz wenige Marken, der Klassiker ist Coca-Cola. Coca-Cola schafft's wirklich, in die letzten Ecken der Welt zu kommen. Und ansonsten hast du da oft lokale Marken und so weiter. Das heißt, du hast eigentlich eine Wirtschaft, die ziemlich losgelöst ist von der globalen Wirtschaft. Also die Armen der Welt sind eigentlich noch losgelöst von der globalen Wirtschaft. Und du kommst auch nicht an die ran. Es gibt kein Internet bei denen. Also die sind noch nicht im Internet. Mhm. Das heißt, wie willst du die erreichen? Du kannst einfach nicht am Schreibtisch irgendwas bauen und das machen. Du musst vor Ort gehen und musst erstmal die Infrastruktur aufbauen. Mhm. Inzwischen, wie gesagt, sind wir da so weit, dass Gott sei Dank nicht mehr die Mobilmaste fehlen. Die haben wir eigentlich überall auf der Welt, und die Smartphones werden immer billiger, also die günstigsten, die es inzwischen gibt.
Es geht also gerade erst los, diese Möglichkeiten überhaupt da tätig zu werden, die fangen jetzt eigentlich gerade erst an.
Genau, also es wird immer mehr, ne? Und es ist ja, da gibt's ja auch, es gibt ja unendlich viele Initiativen, die da was Sachen machen. Und im Bildungsbereich, glaube ich, da ist halt die Kombi, ist, dass es gerade erst losgeht, und auf der anderen Seite, Bildung ist halt immer in der Hand des Staates, der langsam ist, ne, der korrupt ist und wer weiß nicht was alles. Und das ist halt auch nicht so einfach, da überhaupt reinzukommen, wo auch ganz viele sagen, auch Angst haben, glaube ich, in den Markt reinzugehen. Also wenn du jetzt so als typischer Tech-Entrepreneur, dann denkst du ja nicht, ich möchte jetzt Business mit Regierung machen. Das ist nicht das Erste, was dir einfällt.
So bist du mit der Regierung da so ein bisschen mittlerweile im Austausch? Also hast du da jetzt eine Nähe zu?
Ja, wir haben unser Office im Bildungsministerium.
In Kenia?
Ja. Also nicht im Nationalen, sondern wir haben jetzt, dadurch, dass wir auf Pre-Primary-Ebene angefangen haben, und Pre-Primary ist da in der Hand der Counties, also der Länder sozusagen, der Bundesländer, und da sind wir haben wir jetzt unser erstes Office bezogen in Mombasa County. Sind wir da mit dem Bildungsministerium drin.
Also das heißt, baust du dann da jetzt einen Unicorn am Ende? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also das klingt vielleicht alles total anmaßend, aber ich glaube halt nicht, dass es, also das ist nicht weniger anmaßend, als zu glauben, man macht das, man verbessert das, die Bildung der Welt. Ne? Weil ich glaube, es geht gar nicht das eine ohne das andere. Du musst, wenn du nicht ein tragfähiges Businessmodell hast, dann kannst du nicht in so einem großen Stil einfach so eine Veränderung hinkriegen.
Aber das heißt, diese Stiftung geben jetzt Geld, damit du dann am Ende daraus eine For-Profit-Firma bauen kannst? Oder wie ist denn die Mischung?
Ja, und deswegen wird es auch irgendwann nicht mehr die Stiftung sein, sondern also die werden das auch nur bis zu einem bestimmten Punkt machen. Und wenn wir das halt, ne, wenn wir so tragfähig, also die werden uns auch die ganze Zeit pushen und sagen, ihr müsst zu den Regierungen gehen und die müssen das bezahlen. Und wenn die Regierung das bezahlen, dann ist das ja auch ein ganz normales Businessmodell. Du hast eben dann einfach nur, das Lustige ist halt, du hast nur maximal 200 potenzielle Kunden auf der Welt, ne, den, mit den Regierungen der Welt. Und denen musst du halt Deals machen. Und und das ist das, was wir, wo wir am Ende landen werden. Und dadurch, dass wir, das ist vielleicht ganz wichtig noch, dadurch, dass wir so ein offener Marktplatz sind, also was wir versuchen werden, ist, also dadurch, oder was wichtig ist halt, wir machen jetzt Messungen, ne, wir haben jetzt Lernmessungen da mit drin. Das heißt, wir können nicht nur quasi von ein ganzes Produkt nehmen und sagen, wie gut das ist, sondern wir können eigentlich, und das machen wir schon, wir können jede einzelne Aufgabe, die da drin ist, wir können von jeder einzelnen Aufgabe durch tausende von AB-Tests, die da die ganze Zeit laufen, können wir genau sagen, wie viel bewirkt die, wie viel Lernen bewirkt die.
Das heißt, du machst auch die Inhalte gar nicht mehr selber, sondern die machen jetzt andere. Und du bist dann sozusagen nur noch die Messinstanz, die Distributionsinstanz und sozusagen
der Marktplatz
dafür. Ja.
Genau, und am Ende werden wir dazwischen vermitteln. Wir werden den Regierungen sagen, ihr könnt bei uns Bildung einkaufen, Lernen einkaufen. Und zwar, ne, wenn du mal so eine Größenordnung hast, also für so ein, quasi so ein, das heißt Laced Learning Adjusted Years of Schooling. Das ist quasi so die Menge Lernen, die in einer der besten Länder dieser Welt in einem Jahr geschafft werden kann, für das durchschnittliche Kind. Ne, also wie viel du quasi jetzt in Singapur oder in Finnland lernen kannst, so das durchschnittliche Kind. Und diese Menge Lernen, die kostet in Deutschland oder in High-Income-Countries $10,000. Also so viel bezahlen wir dafür, für Lehrer und so weiter. Die Low-Income-Countries, die schaffen das mit ein paar hundert Dollar, also die gleiche Menge Lernen. Also und wir glauben es, wir schaffen es für $20-30. Mhm. Und das werden wir der Welt anbieten. Das ist einfach ein Produkt, was einfach, und diesen Marktplatz quasi, ne, wir werden einfach hingehen und sagen, so, denn wir werden immer stärker, und das Geld, was wir damit verdienen, das werden wir nicht behalten, sondern das werden wir an die Erzeuger des guten Contents. Also der am meisten bewirkt, wird am meisten Geld damit verdienen. Also das ist ein Marktplatz, den wir schaffen, der aber ausschließlich auf Lernen optimiert. Ne, der einfach.
Wofür steht eigentlich IDU? Also EIDU,
das heißt ja, das Projekt. Ja, ist ein Kunstwort, steht für nichts. Also wir haben immer gesagt, so den ausgesprochen wird es wie I do und was halt so das Aktive ist, ne, was beim Lernen super wichtig ist.
Aber schon eigentlich Ableton.
Und ist auch ein Kunstwort. Okay. Also das ist so Ableton, also den Ton. Ne, das ist, also ich bin fähig, den Ton zu machen. Das ist, also es sind komische Kunstworte, mit denen wir offenkundig meine Firmen heißen und haben keine richtige Bedeutung.
Aber du hast mittlerweile auch da jetzt mitschreibt, du sagst auch immer wir. Einer davon, ganz interessante Geschichte, kenne ich ganz lose von aus der Internetwelt, mal bei Rocket, glaube ich, irgendwie bei Wimdu in der Gründung mit engagiert, Arne Blackvan, der ist sozusagen aus dieser Rocket-Welt zu dir gestoßen und macht dann da sozusagen die Execution des Ganzen, kann man sich das so vorstellen. Das heißt irgendwie auch so ein richtiger Rocket-geschulter Executionist, der auf einmal dann jetzt entschieden hat, ich mache lieber sowas.
Genau, der hat halt einfach gemerkt, dass ihm die ganze Rocket-Welt einfach nicht mehr zusagt, sondern gesagt hat, ich will irgendwie was Sinnvolles bewirken und hat dann ganz viel mit Ashoka zusammengearbeitet und so weiter, hat sich das angeguckt und hat aber immer gedacht, da gibt's einfach nichts, was diese beiden Welten verbindet, nämlich ganz massiv Wachstum und wirklich große Sachen zu bauen, weil das ist das, was wir brauchen, um wirklich in der Welt was zu verändern. Und das Ganze aber gepaart mit klarem Fokus auf, ich will was Positives bewirken mit dem, was ich da baue. Und das zu kombinieren, da hat er lange nach gesucht. Und wir haben uns irgendwann kennengelernt und haben gemerkt, okay, wir ticken da gut und wir passen gut zusammen. Wir sind sehr komplementär.
Wo begegnen Sie einem Rocket-Manager, sozusagen einem Social-Entrepreneur mit irgendwie Ableton-Background?
Naja, das sind ja alles, die Berliner Szene kennt sich ja irgendwie, die Unternehmer da und irgendwie irgendjemand hat uns verbunden. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war.
Okay. Aber das ist sozusagen, ihr beiden seid jetzt die Treiber des Ganzen?
Genau. Und wir sind halt, und das war, er kam halt genau im richtigen Moment, weil ich bin halt ein Softwaremann. Ich kann diese Softwareplattform bauen, auch sehr groß und das kann ich alles. Ne? Und wir haben natürlich jetzt dadurch, dass wir vor Ort waren, haben wir viel gelernt über den Kunden und so weiter. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung von, wie man irgendwie so große Strukturen aufbauen kann, skalieren kann in einem nicht technischen Sinne. Mhm. Und in dem, also ich war an einem Punkt, wo ich gedacht habe, eigentlich ist die Software so gut, dass man jetzt anfangen kann zu skalieren, das ernsthaft betreiben kann. Und in dem Moment habe ich Arne kennengelernt. Und Arne hat gesagt halt so, ich finde das alles, das hat das Potenzial, ich will mir das angucken, ich will jetzt erstmal mitarbeiten, ich helfe euch erstmal. Und dann haben wir angefangen zusammen zu arbeiten, es hat einfach gut funktioniert. Und er ist jetzt Also er hat jetzt eigentlich die viel größere Herausforderung. Ich kann jetzt einfach meine Software da weiterentwickeln. Das kann ich alles. Er muss jetzt einen Weg finden, wie man da Tausende und Abertausende von sehr schlecht qualifizierten Leuten managt und strukturiert und produktiv macht und so weiter und die Tools dazu macht und so weiter. Das ist ein heftiger Job, den er hat. Also daran kann es auch noch scheitern. Also ich glaube eigentlich nicht mehr, dass wir scheitern werden. Ich bin eigentlich inzwischen an einem Punkt, wo ich sage, das wird funktionieren. Es kann sein, dass...
Aber er sucht jetzt 20, 30 Millionen Finanzierung, sagtest du gerade so. Das ist jetzt so das, was ihr als nächstes investieren wollt.
Das ist keine Finanzierung, sondern das ist eine, also sondern wir suchen jemanden, der ein 20, 30 Millionen Projekt finanziert, also bezahlt, also kauft das quasi. Ne? Wir sagen, wir können ganz Kenia ausstatten mit dieser digitalen Plattform. Wer zahlt dafür? Ne? Und da gehen wir jetzt zu den großen Finanzierern dieser Welt, ne? Und reden mit denen. Und
also wirklich Fonds dann, oder?
Nein, das ist jetzt nicht Finanzierung. Das sind die großen Entwicklungsbanken, ne, USAID oder das Bildungsministerium.
Okay, das heißt, das ist dann irgendwie weg, das Geld sozusagen. Das würdet ihr dann nicht wieder.
Das ist, die kaufen ein Produkt. Also ich sehe das viel stärker als die kaufen ein Produkt bei mir. Ne, die kaufen ein Produkt, nämlich Kenia ausstatten mit Bildung.
Okay, das heißt, ihr braucht kein Wagniskapital oder keine Eigenkapital in dem Sinne, sondern ihr braucht wirklich Leute, die einfach Produkte kaufen für jeweils Regionen oder so.
Das ist, also der, genau, wenn wir darüber alles finanziert bekommen, jetzt im Moment, wo wir sind, die Finanzierung der Plattform, also das Bauen der Plattform, für die Entwicklung der Plattform, das hinzukriegen, das zu finanzieren über diese Förderprogramme, die Rollouts bezahlen in den Ländern rein, das ist nicht so einfach, dass die halt das Geld dafür geben, für so eine Plattform zu entwickeln. Das heißt, und da haben wir jetzt angefangen, haben halt jetzt eine kleine Finanzierungsrunde gemacht und haben gesagt, so, dann lass uns mal die jetzt ein bisschen Geld dafür in die Hand nehmen. Und haben, das sind jetzt alles befreundete Unternehmer, die halt gesagt haben, okay, das ist so spannend. Vielleicht wird das Ganze super erfolgreich businessseitig, aber selbst wenn es nicht businessseitig erfolgreich wird, aber den Impact erzeugt, reicht mir das auch, ne, haben damit investiert.
Und das ist dein Projekt ist logischerweise für die nächsten Jahre. Also hast du
für den Rest meines Lebens, außer es wird so groß, dass ich einfach nicht mehr der Richtige dafür bin.
Okay.
Also denn ich glaube nicht, dass ich bin kein guter Manager. Also so den
aber offensichtlich ein sehr guter Softwareentwickler.
Ja, irgendwas kann ich schon. Also ich glaube halt, wo ich gut drin bin, ist, ich kann so über den Tellerrand hinausschauen. Ich glaube, ich kann sehr strategisch, sehr langfristig denken und kann sehen halt, wo die Welt hingeht und wie sich das entwickelt. Und ich glaube, das kann ich gut. Ich bin aber überhaupt nicht gut, jetzt irgendwie eine riesen Workforce zu managen. Und da ziehe ich, das habe ich dann eben auch bei Ableton, das war auch ein Grund, so, da waren so viele gute Leute, die einfach die viel besseren Manager waren. Und ich gesagt habe, ich bin hier einfach nicht mehr richtig gebraucht. Das ist jetzt, der Laden ist gut aufgesetzt, der funktioniert, der wächst und ist profitabel und so weiter. Da brauche ich eigentlich nicht mehr. Und das mag bei Aidu auch irgendwann passieren und dann braucht es mich nicht mehr. Also dass ich bei Ableton so angefangen habe, ganz am Anfang, haben wir mal ausgeschrieben, was wollen wir erreichen? Und ich habe da aufgeschrieben, ich will mich überflüssig machen. Also ich habe von Anfang an immer eigentlich, wenn ich eine Firma gründe, im Kopf, ich will da raus. Und das ist so, mein Gedanke dabei ist, für mich ist Freiheit das größte Gut. Also persönliche Freiheit, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Und wenn ich in der Firma gebraucht werde, dann bin ich nicht ganz frei. Weil die braucht, dann habe ich ja die ganze Zeit den Druck, ich muss hier was tun. Und ich will, und für mich war immer quasi diese Freiheit, war immer das Nonplusultra. Deswegen habe ich immer von Anfang an immer im Ziel gehabt, ich will mich überflüssig machen. Ich will da eigentlich rauskommen.
Und jetzt sozusagen bei Ableton, ich meine, da werden doch wahrscheinlich jetzt, ne, wo das noch euch gehört, die Anteile regelmäßig große Investoren, Private Equity Fonds auf der Matte stehen und sagen, wir geben euch jetzt ein paar hundert Millionen dafür und dann kriegst du davon ein Drittel, also wahrscheinlich ja 100 Millionen oder was. Mhm. Hatte ich auch nie gejuckt. Also ich meine, das wäre ja auch Freiheit, zu sagen, ich habe so viel, das kann man ja auch investieren und dann auch damit sozusagen was ermöglichen.
Ja, aber der, wie gesagt, ich war ja durch, als ich diesen Moment hatte, wo ich die erste Million auf dem Konto hatte, hatte ich ja schon dieses Gefühl, okay, ich brauche nicht mehr Geld. Ich habe genug und was ich die durch die Dividenden, die Ableton zahlen kann und den, das ist alles, also ich muss mir einfach über. Ich mache mir keine Gedanken mehr. Ich weiß nicht, ob ich müsste, aber ich mache mir einfach über Finanzen keine Gedanken. Meine persönlichen Finanzen mache ich mir keine Gedanken
mehr. Also und Konsumwünsche, irgendwie Häuser und sowas, hast du denn alle erfüllt? Oder?
Ja, also ich habe da nicht viel. Und ich habe, also ich bin da auch so an so einem, vielleicht so ein Purist oder so, den wo ich halt denke, ich habe immer den Eindruck, dass es, das ist alles, auch das ist Unfreiheit. Ne? Also wenn du ein Haus an der Backe hast, dann musst du dich drum kümmern und all diese ganzen Sachen. Und ich brauche das alles nicht. Also ich habe immer das Gefühl, das macht mich eher unfreier. Also ich will einfach tun und lassen können, was ich will. Und Besitztümer sind tendenziell eher einschränkend.
Ja, also ich glaube, es gibt solche und solche Gäste hier, mal vorsichtig formuliert. Ich glaube, viele Gäste sind eher auf der anderen Seite, die hier zu Gast sind. Insofern, ja, sehr erfrischend und krass zu hören. Aber ich meine, und natürlich auch sehr beeindruckend, also was du da gebaut hast, wenn man sagt, okay, am Ende sind es zwei große Projekte und beide, also voll getroffen und am Ende den Kern erschaffen und Ableton die Software, bei iDo die Software, ohne das geht es nicht. Wenn du da mit der Bill & Melinda Gates Foundation sprichst, dann sprichst du wahrscheinlich nicht jetzt mit den namensgebenden Menschen selber, sondern mit irgendwelchen hochrangigen Leuten da? Oder bist du noch selber mit irgendwie Melinda Gates?
Nein, ich hab die noch nicht getroffen.
Okay.
Aber vielleicht steht auch das irgendwann mal an.
Ja. Okay. Aber du bist als Investor tätig, machst du sowas überhaupt, dass du irgendwie andere Startups finanzierst, irgendwelche anderen Social-Projekte finanzierst oder so?
Nee, ich habe alles in iDo investiert. Also alles, was ich jetzt aus Ableton bekommen habe, das habe ich alles in iDo investiert. Und ich, wie gesagt, ich habe eben gar kein Interesse dran, jetzt irgendwie mein Geld zu mehren. Und ich glaube, ich kann einfach mit meiner Zeit und meinem Geld kann ich einfach viel besser was bewirken, wenn ich selber was umsetze. Und das mache ich halt mit iDo, solange bis es geht. Und ich würde mal vermuten, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis das so groß ist, dass ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt einfach, es ist alles in guten Bahnen. Da sind wir ja noch Lichtjahre von entfernt, von einem funktionierenden Businessmodell, was sich trägt. Also das, was wir bei Ableton ja sehr schnell hatten, das wird bei iDo noch viele Jahre dauern.
Und bei Ableton, das bleibt auch so, aber machst du da keine Gedanken? Ich meine, da gibt es ja auch, es gibt Adobe, die in dem Markt unterwegs sind, es gibt viele andere Anbieter, die sozusagen Musiksoftware machen. Das ist ja auch kein Naturgesetz, dass Ableton da...
Nö. Also da Garantie gibt es im Business sowieso nicht, aber da wird man natürlich auch im Laufe der Zeit ein bisschen abgehärteter oder entspannter, weil das, also wir haben irgendwann ist halt, also die ganzen alten Player, die es da gab, die sind alle verkauft worden an große Firmen. Also das eine ist an Yamaha verkauft worden, der heftigste ist an Apple verkauft worden. Das heißt, auf einmal von einem Tag auf den anderen war Apple unsere Konkurrenz. Wir mussten gegen Apple interagieren und das dann quasi so den... Das ist nicht eine Firma, die jetzt irgendwie scheiß Produkte macht, sondern die eben genau auch da in dem Punkt, ne, gute Produkte zu machen, die einfach wahnsinnig gut funktionieren und also auch einfach Leute glücklich machen beim Benutzen. Ne, denn das war schon, wo wir erstmal gedacht haben, puh, was heißt denn das jetzt eigentlich? Aber irgendwie hat es funktioniert. Also wir haben überhaupt keine Probleme da, in dem Markt zu bestehen. Also irgendwie geht's. Also man kann es auch mit den, also was weiß ich, wir sind jetzt auch nicht auf der Hauptlinie von Apple. Ne? Das ist halt für die ein totales Nebenprodukt. Ne? Wenn die uns jetzt ärgern wollen würden, dann könnten die uns ärgern und könnten uns kaputt machen, klar. Aber das tun sie Gott sei Dank nicht. Es gibt halt einfach immer wieder genügend Nischen, in denen man halt einfach sowas groß machen kann. Das ist bei iDo anders. Das wird halt, also wir haben natürlich einfach einen Markt im Blick, der ist so unfassbar groß und da werden sich die ganz Großen drum kümmern irgendwann. Also da denken wir schon auch viel drüber nach, was heißt denn das alles? Wie werden wir denn irgendwann mal gegen Apple oder eher Google, Microsoft und so weiter? Das sind halt die großen Player da im Bildungsbereich, die versuchen sich den Bildungsmarkt der Welt zu angeln. Also mit denen werden wir es irgendwann an und aufnehmen müssen. Also.
Okay, aber du bist bereit?
Ja. Ja, okay. Ich glaube halt einfach so, das ist halt das Lustige. Du hast es halt auf der anderen Seite eben nicht mit einem, wenn es jetzt Konsumermarkt wäre, ne, wenn das jetzt die einzelnen Eltern oder der einzelne Schüler wäre, dann würde ich sagen, hätten wir keine Chance. Aber wir haben es halt mit 200 Regierungen zu tun und das ist schon ein ganz anderes Business. Und mit Regierung und die Regierung wollen sich das ja auch nicht aus der Hand nehmen lassen. Die wollen ja Produkte, also die brauchen ja was sie selber enabled, was sie selber unter der Kontrolle hat, weil die werden Bildung nicht aus der Hand geben. Das ist viel zu zentral. Das macht keine Regierung dieser Welt. Das heißt, die wird nicht einfach sagen, ja, Google, mach mal. Ne, auch wenn es besser machst. Ne, die werden dann die Kontrolle nicht aus der Hand geben. Und ich glaube, da haben wir alles für gebaut, um Produkte zu haben, die Regierung halt enablen und in der Kontrolle behalten.
Okay, also wir werden es auf jeden Fall beobachten. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das weitergeht. Und ja, sehr beeindruckt, drück dir die Daumen und vielen Dank fürs Engagement, sag ich mal. Und Bernd, also bis bald.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Alles klar, ciao, ciao.
Tschüss, tschüss.
Ich bin etwas eingeschüchtert, denn meine Podcast-Kollegin Lea Kramer und Verena Pauster müssen einen dermaßen tollen Hinweis gegeben haben auf die Techniker Krankenkasse, dass ich mich kaum traue nachzulegen. Jedenfalls geht es darum, die Techniker Krankenkasse bietet einen Informationsservice rund um das Thema Sozialversicherung, insbesondere für Menschen, die gerade gründen. Ich kenne die Situation selber noch ziemlich genau. Als wir gegründet haben, gab es auch eine ganze Reihe von Fragen rund um Sozialversicherungsverhältnisse, unsere eigenen, die unserer Mitarbeiter, verschiedenste Fälle, die man gerne geklärt haben möchte. Und genau dazu berät die Techniker Krankenkasse jetzt kostenlos, hat Zeit für jeden, egal ob ihr dort versichert seid oder nicht. Die wollen einfach Startups helfen und Startups natürlich auch früh kennenlernen. Es gibt dazu einen kostenlosen Rückrufservice, also ihr macht einen Termin aus, dann rufen die euch an und beraten euch rund um das Thema Sozialversicherung. Wer dazu Fragen hat, alle Infos, Social Pizza, so heißt das, Social Pizza, ein Wort, socialpizza.tk.de, unter diesem Stichwort einfach mit den Kollegen von der TK sprechen und alle Fragen rund um Sozialversicherungsverhältnisse in Startups direkt klären. Link zum Hinweis natürlich auch in den Shownotes. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.